Konflikt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Israel und der Iran haben ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. In beiden Ländern heulten auch in der Nacht die Warnsirenen. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die Vereinigten Staaten weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Bundesgesundheitsministerin Wagen ruft vor allem junge Menschen zur Blutspende auf. Dies sei leider etwas aus der Mode gekommen, sagte Wagen den Funke-Zeitungen. Eine Blutspende sei aber eine gute Tat und rette Leben. Jede und jeder könne in einem Notfall oder bei einer Operation auf eine Blutkonserve angewiesen sein. Die Gesundheitsministerin hat sich geäußert, weil heute Weltblutspendetag ist. In vielen Orten und Einrichtungen, nicht nur in Deutschland, gibt es Aktionen und Kampagnen. In London findet heute die traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour zu Ehren von König Charles statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace einen Überflug von Kampfflugzeugen verfolgen. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag, er wird 77. Die Militärparade wird aber immer im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber viel Sonne, im Westen mehr Wolken und später kräftige Schauer und Gewitter, 30 bis 36 Grad, an Nord- und Ostsee etwas kühler. Am Sonntag im Osten noch sonnig, sonst zum Teil kräftige und unwetterartige Schauer und Gewitter. Und die Zeit, es ist 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Sperrungen auf der A1 Bremen-Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechta bis Montag früh um 5 in beide Richtungen. Die A4 Kirchheimer Dreieck Richtung Erfurt ist zwischen Bad Hersfeld und Friedewald gesperrt. Bis Montag früh um 5 gesperrt auch die A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stelling und Heimfeld. Sie können ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck ausweichen. Weiter auf der A7 Richtung Kassel zwischen Rüden und Seesen Sperrung bis Sonntag früh 5 Uhr, also bis morgen früh. Der Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund, das ist die A42, ist zwischen Bottrop Süd und Essen Nord bis Montag früh um 5 gesperrt. Auf der A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden zwischen Reichenhardt und Oberaudorf 5 Kilometer Stop and Go. Und noch eine Sperrung in Berlin 100-113 zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße. Sperrung in beiden Richtungen. Auch hier bis Montag früh um 5.
Die ARD Infonacht.
Am Samstag, den 14. Juni 2025, 5.04 Uhr ist es und mein Name ist Marius Zegri. Schönen guten Tag hier aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Das Thema in dieser Nacht ist natürlich der Angriff Israels auf den Iran. Und da ist in den vergangenen Stunden eine Menge passiert. Es gab immer wieder Angriffe auf den Iran, aber auch iranische Gegenschläge auf Israel. Nele Hüpper aus unserer Redaktion hat die Nacht und die Lage in Israel und dem Iran im Blick behalten und fasst die vergangenen Stunden zusammen.
Bei den ersten israelischen Angriffen sind wohl mindestens 6 führende iranische Wissenschaftler für Nukleartechnik getötet worden, sowie ein Armeechef. Das iranische Staatsfernsehen meldete bei den ersten Angriffen in der Nacht zu Freitag mindestens 50 Verletzte. Die wichtigste Atomanlage des Iran, Natanz, im Zentrum der Landesmitte, wurde schwer beschädigt. Auch weitere Anlagen wurden laut israelischem Militär getroffen. Insgesamt sind laut Medienberichten auch mindestens 18 verschiedene Orte in der Hauptstadt Teheran angegriffen worden. Gestern Abend bestätigte der iranische UN-Botschafter, dass insgesamt 78 Menschen ums Leben gekommen sind. 320 wurden verletzt. Die überwiegende Mehrheit Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, so der iranische Botschafter. Während des ersten Gegenangriffs wurden in Israel 9 Gebäude im dicht besiedelten Großraum von Tel Aviv getroffen. Mindestens 68 Menschen wurden verwundet, 2 Menschen schwebten laut Medienberichten in Lebensgefahr. Heute früh gab es dann erste Meldungen, dass eines der beiden Opfer, eine Frau um die 80 Jahre alt, verstorben sei. Kurz vor Mitternacht gab das israelische Militär bekannt, dass erneut iranische Drohnen den Luftraum im Süden des Landes infiltriert hätten. Daraufhin folgten dann auch wieder iranische Raketenangriffe. Explosionen waren zum Beispiel über Jerusalem zu hören. Der Luftalarm wurde im ganzen Land aktiviert. Auch in Tel Aviv. Der aktuellste Raketenangriff auf Jerusalem und Tel Aviv wurde gegen 3:40 gemeldet. Das Militär hat die Öffentlichkeit angewiesen, bis auf Weiteres in Schutzräumen zu bleiben. Auch im Iran wurde in der Nacht die Luftabwehr wieder hochgefahren. Trotzdem soll Israel den Flughafen Mehrhaba in Teheran getroffen haben. Es soll auch im Zentrum, im Norden und im Osten der Hauptstadt zu Explosionen gekommen sein. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer gibt es aktuell nicht. Auch Isfahan, 450 Kilometer südlich von Teheran im Landesinneren, wurde laut israelischem Militär angegriffen und getroffen. Ein ranghoher iranischer Regierungsvertreter erklärte gegenüber dem US-amerikanischen Sender CNN, dass der Iran Militärbasen jeden Landes angreifen werde, das versucht, Israel zu verteidigen. Zitat: Der Iran behält sich das Recht vor, im Rahmen des Völkerrechts entschieden auf dieses Regime zu reagieren, sagte der Offizielle. Ein Abklingen dieses Konflikts, wie es zum Beispiel EU-Präsidentin Ursula von der Leyen von beiden Seiten fordert, scheint erstmal nicht in Sicht zu sein.
Soweit Informationen von Nele Hüpper. Wenn Israel militärisch aktiv wird, vor allen Dingen in einem so großen Rahmen, dann ist meist auch die US-Regierung darüber informiert. Schließlich gelten die Vereinigten Staaten als der wichtigste Verbündete Israels. Aber wie viel haben die USA vorab gewusst und welche Rolle spielt Washington aktuell? Darüber habe ich gesprochen mit unserer USA-Korrespondentin Nina Barth und wollte wissen, welche Rolle kann, welche Rolle will US-Präsident Trump in diesem Konflikt spielen?
Also US-Präsident Donald Trump will weiter einen Deal erreichen mit dem Iran. Er hat heute auf Truth Social geschrieben, dass der Iran vielleicht eine zweite Chance hat. Da hat er sich darauf bezogen, dass er dem Iran eine 60-Tage-Frist ja gesetzt hatte für einen Deal. Und auf seiner Plattform Truth Social hat Donald Trump dann geschrieben, vor 2 Monaten habe ich dem Iran ein 60-Tage-Ultimatum gestellt, einen Deal zu machen. Sie hätten es tun sollen. Heute ist Tag 61. Und er hat geschrieben, ich habe ihnen gesagt, was zu tun ist, aber sie konnten es einfach nicht umsetzen. Aber er hat dann eben auch von einer zweiten Chance gesprochen. Das heißt, der Verhandlungswille ist weiter da von US-Seite.
Also morgen hätte es ja eigentlich im Oman weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm Teherans geben sollen. Wenn man sich das so anhört, dann scheint es ja so zu sein, als ob diese Gespräche tatsächlich noch auf Kurs wären, oder?
Also er hat zwar von einer zweiten Chance gesprochen, die er dem Iran geben will, aber eben diese 6. Verhandlungsrunde morgen im Oman über das umstrittene iranische Atomprogramm, das war ja geplant zwischen US-Vertretern und dem iranischen Außenminister. Angeblich ist es so, dass Trumps Nahostbeauftragter Steve Witkoff weiterhin plant, in den Oman zu reisen. Aber diese Gespräche werden wohl nicht stattfinden. Iranische Staatsmedien berichten, dass die Gespräche auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden sind. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Gespräche morgen nicht stattfinden.
Nun gibt's ja von Seiten des Irans schwere Vorwürfe an die USA, gegen die USA. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich ja gerade mit dem Thema. Die Regierung in Teheran bezeichnet die israelischen Angriffe als Terroranschlag und wirft den USA vor, Israel bei den Vorbereitungen unterstützt zu haben. Ist inzwischen klar, was genau an diesen Vorwürfen dran ist?
Also wir haben absolut keine Erkenntnis darüber, dass die USA da an diesem Angriff direkt beteiligt waren. Die Vorwürfe aus dem Iran sind nicht überraschend, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass die USA direkt beteiligt waren. Ich halte das auch tatsächlich für unwahrscheinlich, weil die USA ihre Soldaten im Nahen Osten sicher nicht bewusst gefährden würden, aber klar ist auch, dass die USA Israel unterstützen. Sie haben es gesagt, der größte Unterstützer Israels. Insofern ist es natürlich schon so, dass die USA bei allen militärischen Aktionen Israels zumindest indirekt beteiligt sind. Und die USA sind von Israel vor dem Angriff informiert worden. Aber was wir nicht wissen ist, haben sie auch grünes Licht dafür gegeben.
Die USA, so heißt es, haben jetzt Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer in Marsch gesetzt, also in Richtung israelischer Küste. Auch Kampfjets sollen in der Region patrouillieren. Wissen Sie darüber schon Näheres?
Ja, also die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das ist noch nicht offiziell, aber das berichten mehrere US-Medien. Aber es gibt noch keine großen Details. Außerdem, und Sie haben es gesagt, es ist jetzt bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Ein Zerstörer ist angewiesen worden, in Richtung östliches Mittelmeer zu fahren. Ein zweiter Zerstörer ist offenbar aufgefordert worden, sich auch in Bewegung zu setzen, um dann bei Bedarf verfügbar zu sein. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Und dabei geht es, das betonen die USA ausdrücklich, nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Und es ist auch so, dass auch bei früheren Angriffen amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee dabei unterstützt haben, Raketen abzufangen.
Nun gab es im Laufe des Tages viel Kritik an Donald Trump, an seiner Regierung und vor allen Dingen an seinem diplomatisch jedoch unerfahrenen Nahostbeauftragten Witkoff. Wie ist Ihr Eindruck? Wie gut oder wie schlecht ist die Figur, die Trump und seine Leute in dieser Krise bislang gemacht haben?
Donald Trump macht keine gute Figur. Er hat Drohungen in Richtung Iran gesandt. Donald Trump hat immer wieder gesagt, der Iran darf keine Atomwaffe haben. Das sagen natürlich nicht nur die USA. Aber Donald Trump hat den Iran davor gewarnt, was passieren könnte, wenn er nicht zu einem Deal bereit ist. Aber Donald Trump muss sich jetzt eingestehen, dass er das nicht erreicht hat, was er angekündigt hat, dass seine Diplomatie zu nichts geführt hat. Und dann muss man eben auch sehen, der Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, er ist ja auch derjenige, der für die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland hauptverantwortlich ist. Wie soll das funktionieren? Er soll da beide Brandherde löschen, dieser eine Mann, der noch nicht mal sehr erfahren ist in solchen Verhandlungen. Auch er gerät immer mehr in die Kritik. Und natürlich ist in den USA jetzt die Sorge groß, inwieweit die USA in diesen Krieg mit hineingezogen werden könnten.
Informationen waren das aus Washington von Nina Barth. Wir schauen kurz aufs Wetter an diesem Samstagmorgen. 15 Grad in Berlin, 20 Grad in Frankfurt am Main. In Leipzig sind es 13, in Stuttgart 19. Dazu überall erstmal ziemlich freundlich, aber im Westen ziehen bald dichtere Wolken auf, die dann vereinzelt teils kräftige Schauer oder Gewitter bringen. Allerdings wird es hochsommerlich warm. Bis 26 Grad an der Warnow, 30 Grad in der Lüneburger Heide, 33 Grad in Franken und bis zu 36 Grad in Rheinhessen. Das sind die Temperaturen, die wir heute erwarten. 5.14 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht.
Donald Trump und seine Politik umstritten. Nicht wenige in Deutschland verfolgen das Geschehen in den USA und fragen sich seit langem, was ist das? Was ist da los? Und vor allen Dingen, wo bleiben die Proteste? Aber auch durch amerikanische Familien geht oft ein Riss zwischen flammenden Trump-Anhängern und denen, die dafür überhaupt kein Verständnis haben. Jennifer Bourguignon ist eine amerikanische Journalistin und sie kennt diesen Riss, denn auch ihr Vater Paul war glühender Trump-Anhänger und mit ihm hat sie immer und immer wieder über dieses Thema, über Politik diskutiert und das auch journalistisch aufgearbeitet, etwa in der Fernsehdokumentation Trump, meine amerikanische Familie und ich, oder auch im ARD-Podcast Amerika, wir müssen reden. Hier schaut sie alle zwei Wochen mit ihrem Mann, dem Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, auf die aktuellen Entwicklungen in den USA. Im vergangenen Monat ist Jennifer Bourguignons Vater gestorben. Julia Schöning vom WDR hat mit ihr auch darüber gesprochen und sie gefragt, fehlen Ihnen die teilweise sehr harten Diskussionen mit ihm?
Auf jeden Fall. Also meine Papa, diese Gespräche, die wir hatten, waren auch ein Blick rein in die Trump-Fehler und die Republikaner, und aber auch Leute, die nicht Trump-Anhänger waren, aber haben für ihn gewählt, für andere Gründe, obwohl vielleicht die waren nicht Fans von Trump, der Mann selber. Also wir hatten viele gute Gespräche. Ich habe das Gefühl, auch seit seinem Tod habe ich manchmal Lust, ihm anzurufen, irgendwas zu fragen oder so erzählen. Und ich habe auch Diskussionen in meinem Kopf und denke, wenn ich zum Beispiel Blick auf, was passiert jetzt in die USA, denke ich, was würde mein Vater sagen dazu?
Was ja eigentlich auch eine ganz wunderbare Sache ist, denn so lebt er auch in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen natürlich weiter. Und es klingt so, was Sie gesagt haben, dass die Fronten dann doch nicht so krass gehärtet waren in Ihren Diskussionen. Also, dass Sie dann doch am Ende zumindest die Position des anderen zugelassen haben und Sie irgendwie einordnen konnten?
Das haben wir oftmals gemacht. Ich meine, das war oft zwischen uns, seit ich 18 war, haben wir immer gestritten über Politik. Mein Vater ist ein Leben lang Republikaner und Geschäftsmann, der für ihn der Top-Thema war Steuer. Und über die Jahre, aber besonders über die Trump-Jahre, habe ich gemerkt, dass er hat andere Themen, Einwanderungspolitik zum Beispiel, die sehr wichtig für ihn geworden sind. Aber ich finde, wenn man weiter redet und wenn man versucht, das Wissen zu deeskalieren und also mit weniger Emotionen zu sprechen, kommt man oft an manche Punkte, wo man sagen kann, okay, ich sehe deinen Punkt oder ich gebe zu, du hast recht. Und das haben wir mehrmals gemacht über verschiedene Themen.
Jetzt ist es ja so, dass aus den USA fast täglich neue Themen auch auftauchen, sodass Sie eigentlich immer noch jeden Tag im inneren Austausch mit Ihrem Vater sind. Sie haben gerade gesagt, dass gerade die Einwanderungspolitik ihn auch interessiert hat, die ja auch ein Grund ist im Moment, dass es Proteste gibt in Los Angeles, nämlich gegen die Abschiebung von vielen Migranten und Migrantinnen. US-Präsident Trump setzt Nationalgarde und Marinesoldaten ein gegen diese Proteste in Los Angeles. Was, Jennifer Bourguignon, hätte denn Ihr Vater dazu gesagt? Hätte er das okay gefunden?
Also er würde sagen, dass das Problem lag, dass Biden in seiner Amtszeit von 2020 bis 2024 hat nicht genug gemacht, hat gar nichts gemacht an die südliche Grenze und deswegen sind wir in der Situation, wo wir jetzt sind. Und das ist nicht dann Trumps Schuld, das ist nur Trumps Job und Verantwortlichkeit, irgendwas zu tun, weil sein Vorgänger hat nichts gemacht. Er würde sagen, dass er es nicht gegen Einwanderer, aber dass die legal rein in das Land kommen müssen. Und muss man dann auch zugeben, dass es gibt viele Leute, die über die Grenze reingekommen sind auf eine illegale Art. Und es gibt kein Land in die Welt, das sowas erlaubt. Und aber man muss auch zugeben, dass unser System in die USA, wenn es um Einwanderung geht, ist gebrochen. Im Kongress haben die versucht, mehrmals eine Lösung zu finden, aber beide Seiten sind ziemlich hart an ihrer Perspektive. Und deswegen ist es nicht weitergekommen. Insofern, es ist ein Problem, aber ich glaube, von der Seite von Demokraten und von die Linke ist es mehr gesehen, als das ist der Art und Weise, dass Trump das macht mit den ICE-Agenten. Die gehen rein in Nachbarschaften, die gehen rein in Arbeitsplätze, in Büros und holen Leute raus. Mhm. Oft ohne einen Prozess, also die verhaften die und die bleiben dann monatelang im Haft, bis die abgeschieden sind, ohne vor eine Richter zu gehen. Und das ist irgendwas, das fehlt. Und man hört aber auch schon die andere Seite von Trump-Unterstützer, dass die haben diesen Plan unterstützt, weil die haben gedacht, dass er würde die kriminell festnehmen oder die Gangmitglieder festnehmen. Aber die sehen jetzt in ihre eigenen Communities, dass er nimmt dann Müttern und Vätern und Kinder auch. Und das finden die auch unerträglich.
Und dann würden Sie vielleicht sagen, ja, alles okay, kann ich irgendwo so die Gedankenlinie, kann ich vielleicht nachvollziehen, auch wenn ich anderer Meinung bin. Aber es ist ja ein gutes Recht und ein wichtiges Merkmal in der Demokratie, dass man demonstrieren kann und protestieren kann und das eben nicht gut findet. Wie würden Sie das denn erklären, dass der Präsident dann auf einmal sich das Recht nimmt, Militär gegen Zivilisten einzusetzen? Es wurde ja jetzt auch gerade von einem Bundesgericht schon als eine illegale Handlung bezeichnet.
Ja, das ist wirklich unvorsehbar. Also normale, wenn der Nationalgard in ein Bundesland geschickt ist, ist es wegen ein Request, eine Anfrage von der Gouverneur. Mhm. Und das ist dieses Mal nicht der Fall. Gouverneur Gavin Newsom hat schon mehrmals gesagt, wir können das selber machen mit unserer Polizei. Wir brauchen nicht den Nationalgard. Das eskaliert die Situation einfach. Aber Trump hat mehrmals gesagt, auch in der Wahlkampfzeit, dass er würde nicht warten und er würde die Nationalgard reinschicken. Und das hat er auch gemacht, obwohl das nicht notwendig war. Also das ist nicht nur Nationalgard, aber auch Marines, die da sind unterwegs. Mhm. Also gegen seine eigenen Leute. Das sehen wir nur in authoritarian Regime und nicht in die Vereinigten Staaten. Insofern, das ist auf jeden Fall eine Eskalation.
Deswegen sagt der kalifornische Gouverneur eben auch, das sei ein Anschlag auf die Demokratie, die Entsendung der Nationalgarde. Jetzt ist es eben auch ein demokratischer Gouverneur dort in Los Angeles, in Kalifornien. Aus Ihrer Sicht, welchen Grund hat das? Wäre es ein republikanischer Gouverneur, wäre das vielleicht nicht passiert?
Also Trump sieht das als nicht schwarz-weiß, aber rot und blau. Und blau ist, Blau-Gouverneurs sind die Feinde für ihn. Und das hat er schon gezeigt, als er zum Beispiel kein Geld nach einer Naturkatastrophe nach Kalifornien schicken wollte. Er hat auf jeden Fall, also er will diesen Streit. Er will zeigen, auf jeden Fall, also besonders an diesem kommenden Samstag. Es ist sein Geburtstag. Es ist auch die 250. Geburtstag der Armee. Und er hat geplant, dafür eine große Militärparadeumzug. Und auf der anderen Seite, es gibt Proteste überall in die USA an diesem Samstag, die No Kings Proteste. Und da, also hoffentlich bleibt es friedlich, weil wenn das eskaliert, wie es hat eskaliert in Los Angeles, aber wirklich von aller Berichte, mindestens von Leuten, mit denen ich gesprochen habe in Los Angeles, es war eine sehr kleine Demonstration, das gewaltig geworden ist. Mhm. Also die meisten sind friedlich und das ist unser Recht. Also Meinungsfreiheit in die USA ist heilig und es ist das Recht von der Bevölkerung zu protestieren. Insofern, das soll erlaubt sein. Trump hat schon gesagt, wenn Protester kommen nach Washington für seinen Umzug, die würden also eine harte Strafe bekommen und das kann nicht passieren. Wir haben es auch gesehen, als die Innenministerin hat eine Pressekonferenz gehalten und der Senator aus Kalifornien, Alex Padilla, ist reingegangen mit Fragen und er war festgenommen. Mhm. Also nur, weil er Frage gestellt hat. Und das ist auch irgendwas, das total unamerikanisch ist. Wir haben das Recht, immer zu protestieren. Der Meinungsfreiheit ist heilig. Und wir sehen im Moment eine Disruption davon. Und ich glaube, was wir würden sehen morgen auf die Straßen ist nicht nur ein Protest wegen der Einwanderungspolitik von Trump, aber die Frustration von den letzten 140 Tagen. Frustration über Trumps Zollkrieg.
Da müssen wir ganz kurz unterbrechen. Wir haben einen Falschfahrer auf der A280, A31 Groningen leer. Zwischen dem Grenzübergang Bunde und Wehna kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A280, der A31, Groningen leer, zwischen dem Grenzübergang Bunde und Wehna ein Falschfahrer. Vorsicht in beiden Richtungen. Und der zweite im Gespräch zwischen Julia Schöning und Schiffer Bourguignon.
Über seine Attacke an die Presse und die Meinungsfreiheit allgemein, über seine Respektlosigkeit gegenüber der US-Verfassung und Institutionen in die USA, seinen Krieg gegen Universitäten und der Verlust der Unterstützung für Forschung und Innovation, das List geht weiter und weiter. Und diese Frustration haben viele Amerikaner, nicht nur Trump Gegner, aber auch Trump-Wähler, glaube ich. Also wie mein Vater.
Sie gehen davon aus, dass auch die Proteste hörbarer und sichtbarer werden. Jetzt fragt man sich, ja gut, aber Donald Trump scheint das nicht wirklich zu interessieren, wenn er also weiter versucht, seine Befugnisse auch auszuweiten. Ne? Ich schicke die Nationalgarde, auch wenn das jetzt als illegal erklärt wird, dann fragt man sich ja schon, was ist dann das langfristige Ziel und inwiefern ist es eben dann doch eine absolute Demontage der Demokratie?
Ja, also er will auf jeden Fall, besonders morgen mit dieser, wenn man guckt, bestimmt so konservativer Medien, man würde einen Split-Screen sehen, also zwei Bilder auf der Bildschirm. Auf einer Seite Trump mit dem Militär, also er würde da sein und Soldaten laufen vorbei mit vielleicht Panzer, weiß ich nicht. Also muss man auch sagen, das ist keine amerikanische Tradition. Also er hat das gesehen in Frankreich am Bastille-Tag und fand das gut. Putin macht sowas, Kim Jong-un, aber in Amerika ist eine Militärparade also nicht unsere Tradition und also war auch nicht gewollt von vielen in dem Militär. Aber gut, auf einer Seite sieht man dieses Bild von Trump. Er will zeigen, dass er ist der Recht und Ordnung Präsident. Auf der anderen Seite hoffentlich friedliche Proteste, hoffentlich keine gebrannte Autos oder plündern oder sowas, weil das genau, was er will sagen. Also entweder kannst du das haben, Recht und Ordnung, oder kannst du also linksradikalen und Feuer und plündern und so weiter.
Sagt die amerikanische Journalistin Jennifer Bourguignon. In der ARD Audiothek finden Sie übrigens ihren Podcast Amerika, wir müssen reden. Und den macht sie zusammen mit Ingo Zamperoni, ihrem Mann. Und ja, das ist zeitgleich auch noch der Tagesthemenmoderator.
Die ARD Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Der Deutsche Fußballbund will sich bewerben, die Europameisterschaft der Frauen 2029 auszutragen. Bis zuletzt waren 11 mögliche Spielorte auf der Liste. Für die endgültige Bewerbung wurde jetzt aber auf 8 Städte reduziert. Volker Hirt.
Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Insgesamt 11 Städte hatten sich um die Austragung beworben. 3 werden nicht zum Zuge kommen, Gelsenkirchen, Rostock und Berlin. Bei der Auswahl ging es um die Wirtschaftlichkeit, die regionale Verteilung der Standorte oder die Erfüllung der UEFA-Turnieranforderungen. Die finalen Unterlagen müssen bis Ende August eingereicht werden. Die Entscheidung über den Ausrichter der Frauen-Europameisterschaft 2029 erfolgt noch in diesem Jahr. Im Dezember.
Interesse an der EM 2029 haben außerdem Italien, Polen, Portugal sowie Dänemark und Schweden bekundet. Eine ehemalige deutsche Nationalspielerin hat unterdessen ihre Karriere beendet. Olympiasiegerin Melanie Leupolz macht Schluss mit professionellem Fußball. Die 31-Jährige hat zuletzt bei Real Madrid gespielt und gewann mehrfach davor den Meistertitel in Deutschland und in England. Vor 2 Jahren absolvierte Leupolz ihr letztes Länderspiel. Alexander Zverev steht im Halbfinale des Rasentennisturniers von Stuttgart. Der Weltranglistendritte gewann auch seine 2. Partie in 2 Sätzen, dieses Mal gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Auch sein nächster Gegner kommt aus den USA und heißt Ben Shelton. Zverev hat zuvor schon 24 Titel auf ATP-Level gewonnen, allerdings noch keinen auf Rasen. Ebenfalls ins Halbfinale geschafft hat es Tatjana Maria beim Turnier in London. Sie startete als Qualifikantin in den Wettbewerb und schlug jetzt die frühere Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina. Nun trifft sie im Halbfinale auf die Australian Open-Siegerin dieses Jahres Madison Keys. In München findet eine Woche lang der Weltcup im Schießen statt. 654 Athleten aus 73 Nationen sind dabei. Und jetzt am Freitag gab es beim Schießen mit der Schnellfeuerpistole gleich 2 deutsche Medaillen. Erich Wartusch war dabei.
Zwischendurch gab's richtig viel Jubel für diesen Auftritt. Gleich 2 Deutsche durften nach dem Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole zur Siegerehrung. Florian Peter bei Olympia im vergangenen Jahr noch knapp als 4. an der Medaille vorbeigeschrammt. Dieses Mal war der Südhesse der Stärkste in der Qualifikation und zog das dann auch im Finale durch. Platz 2 für ihn.
Also die erste große Hürde ist bei mir zumindest immer die ersten 4 Serien. Wenn die vorbei sind, dann ist schon mal so dieses, man ist nicht Letzter geworden oder man hat die erste Hürde geschafft. Und wenn man da schon mal gut anfängt, das hilft dann schon, dass es generell man entspannter ist.
Dass Emanuel Müller Dritter wird, damit hatte er vermutlich nicht einmal selbst gerechnet. 33 ist er schon, stand viele Jahre lang im Schatten der starken deutschen Konkurrenz. Plötzlich aber läuft's für ihn, selbst im Stechen um Platz 3 blieb er abgeklärt.
Eine Belohnung von vielen Jahren Arbeit, es war wirklich ein langer Weg, mega krasses Gefühl. Das Starterfeld ist unglaublich stark. Da geht so viele Dinge im Kopf vor, das ist Wahnsinn. Und es hat aber funktioniert, den Fokus zu behalten. Und deswegen bin ich happy.
Nur für den Weltcupsieg hat es nicht gereicht. Zu stark war der Franzose Jean Quicompois.
Ein Duell Deutschland gegen Frankreich wartet auch in der Handball Champions League. Da findet an diesem Wochenende das Final Four in Köln statt. Gleich zwei deutsche Mannschaften spielen noch um den größten internationalen Vereinstitel im Handball, Magdeburg und Berlin. Die Füchse Berlin wurden ja erst kürzlich deutscher Meister und jetzt kann das Team rund um Welthandballer Matthias Gitzel noch einen draufsetzen. Im Halbfinale trifft man jetzt erstmal auf HPC Nantes aus Frankreich.
Ich habe vorgesagt und ich will noch gern das nochmal sagen, dass ich finde, wir sind der beste Mannschaft in der Welt, wenn wir spielen gut Handball. Und da muss man natürlich gucken, wir können gut Handball spielen in Langsens Arena mit 20.000 Zuschauern und so weiter. Mit diesem Druck, das kommt, das ist auch ein großes Wochenende für viele Spieler in die Vereine.
Also Gitzel mit seinen Berlinern gegen Nantes und Magdeburg trifft auf Barcelona. Am Sonntag finden dann Finale und auch das Spiel um Platz 3 in Köln statt.
Der Sport war das mit Marcel Stober.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Sowohl aus Israel als auch aus dem Iran sind heute Nacht neue gegenseitige Angriffswellen gemeldet worden. Es soll schwere Explosionen rund um die iranische Hauptstadt Teheran gegeben haben und Einschläge in einem Vorort der israelischen Metropole Tel Aviv. Zahlreiche Menschen sollen verletzt worden sein. Unsere Istanbul-Korrespondentin Pia Masurczak berichtet, was über neue Angriffe auf den Iran bekannt ist.
Was wir gesichert sagen können, ist, dass es Angriffe auf die Anreicherungsanlage in Natanz gab, mehrfach tatsächlich. Es sind Anlagen in Isfahan und in Fordow auch am Abend angegriffen worden. Da spricht die israelische Regierung von schweren Zerstörungen. Das lässt sich schlecht von außen überprüfen. Das erklärte Ziel dieser verschiedenen Aktionen, dieser verschiedenen Wellen, ist die Schwächung des Atomprogramms. Die israelische Armee will die Anlagen in Natanz und Isfahan, wie gesagt, schwer beschädigt haben. Da muss man aber immer dazu sagen, Experten sind sich eigentlich einig, dass sich dieses Atomprogramm an seinen vielen Standorten mit seinen vielen kleinen Teilen militärisch nicht so einfach beenden lässt.
Politikerinnen und Politiker der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Sie sagte der Augsburger Allgemeinen, die Lage im Nahen Osten sei gefährlich. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe derzeit einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Mehrere Unionspolitiker drängen darauf, Deutschland auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorzubereiten. So geht zum Beispiel Fraktionschef Spahn davon aus, dass die bisher geplante Freiwilligkeit nicht ausreicht, um genügend Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen. Er sprach sich in der Rheinischen Post dafür aus, dass eine mögliche Wehrpflicht erstmal nur für Männer gelten solle. Dazu gibt es in der Union aber auch andere Positionen. In Los Angeles in den USA sind jetzt etwa 200 Marine-Infanteristen des Militärs im Einsatz. Der verantwortliche Kommandeur Sherman nannte als Aufgabe, Gebäude des Bundes sowie Bundesbedienstete zu beschützen. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Die Marines sollen demnach den etwa 2000 Mann der Nationalgarde, die schon im Einsatz seien, zur Seite stehen. Die US-Regierung hatte am vergangenen Wochenende wegen Protesten gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE etwa 4000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen für den Einsatz in Los Angeles mobilisiert. Allerdings hatte ein Bezirksgericht in San Francisco zwischenzeitlich die Entsendung der Nationalgarde in Kalifornien durch die US-Regierung für rechtswidrig erklärt. Präsident Trump habe seine Befugnis überschritten. Ein Berufungsgericht blockierte wenige Stunden später wiederum diese Anordnung.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber viel Sonne, im Westen mehr Wolken und später kräftige Schauer und Gewitter. 30 bis 36 Grad, an Nord- und Ostsee etwas kühler. Und das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Wir haben immer noch einen Falschfahrer auf der A280, A31, Groningen leer zwischen dem Grenzübergang Bunde und Wena. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht nochmal. Achtung auf der A280, A31, Groningen leer zwischen Grenzübergang Bunde und Wena. Ein Falschfahrer, Vorsicht hier in beiden Richtungen. Staus, Behinderung und vor allem Sperrung haben wir aktuell auf der A1 Bremen-Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechta. In beide Richtungen ist die Autobahn gesperrt. Das dauert noch bis Montag früh um 5. Genauso wie die Sperrung auf der A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld. Ebenfalls bis Montag früh um 5 gesperrt der Emscher Schnellweg A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Essen Nord. Auf der A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden zwischen Reichenhardt und Oberaudorf 8 Kilometer Stop and Go. Und noch eine Sperrung, diesmal in Berlin, A100, A113. Sperrung in beide Richtungen zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße, auch das bis Montag früh um 5.
Die ARD Infonacht.
Mit Marius Zekri, schönen guten Morgen. Unser Thema in dieser Infonacht ist die Lage im Nahen Osten, die Angriffe Israels auf den Iran. Darüber hat Jesse Wellmer gestern Abend in den ARD-Tagesthemen mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann gesprochen. Ein Forscher, der nicht nur an der Universität von Jerusalem gelehrt hat, sondern auch an deutschen Universitäten und ein Kritiker der Netanyahu-Regierung ist. Netanyahu selbst, der Regierungschef in Israel, bewertet diesen Großangriff als Flucht nach vorn. Und deswegen die erste Frage an Moshe Zimmermann, ob er diese Flucht nach vorn nachvollziehen kann.
Das ist die Logik von Netanyahu. Das ist die Logik der israelischen Politik. Also wenn wir nicht aus der Sackgasse kommen können, dann üben wir eben das, die Flucht nach vorne. Also noch weiter mehr Aggression zu zeigen, um den Feind zu zerschlagen. Und da gibt es mehr als nur einen Feind. Jetzt haben wir den größten Feind in der Umgebung, Iran, angegriffen. Das ist die Logik der israelischen Politik mit dieser israelischen Regierung oder mit den israelischen Regierungen mindestens der letzten 20 Jahren.
Nun sieht Israel sich ja in seiner Existenz bedroht, auch und besonders durch das iranische Atomprogramm. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Lösungsansatz, der anders aussieht als diese militärische Flucht nach vorn?
Der Ansatz, den gab es schon mit dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015, aus der Zeit von Obama. Da gibt es Kontrollen, internationale Kontrollen. Auf diese Art und Weise kann man mäßigend auf die Kontrahenten wirken. Aus diesem Abkommen ist Amerika ausgestiegen. Israel war immer dagegen und das ist Israel unter Netanyahus Regierung. Und deswegen entwickelt sich das eben in dieser Richtung. Immer muss man sich überlegen, es gibt eine Alternative zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Bereitschaft dazu muss auf beiden Seiten sein. Und was sehr wichtig ist, dass sich irgendjemand meldet, also die internationale Gemeinschaft, um zwischen den beiden zu vermitteln. Das hat man praktisch seit dem Jahr 2018 aufgegeben. Man redet ab und zu mal über so ein Abkommen, aber in der Tat entwickelt sich das von selbst in Richtung Konfrontation. Mhm. Und da kommt der Punkt, wo Netanyahu entscheidet, jetzt müssen wir angreifen. Hätte schon im April passieren können, ja. Ist jetzt passiert.
Herr Zimmermann, Donald Trump hat sich gemeldet und die Angriffe als exzellent gelobt und dem Iran aufs Schärfste gedroht. Wie bewerten Sie die Rolle des amerikanischen Präsidenten in diesem Konflikt?
Also er ist mindestens indirekt beteiligt. Also die Abstimmung zwischen Israel und Amerika, die muss es geben. Das sieht man, wenn man sich mit dem Abwehrsystem da auskennt. Die Amerikaner sind beteiligt, die Jordanier sind beteiligt. Das ist zusammen irgendwie schon vorher vorgedacht mindestens. Aber das ist keine direkte Unterstützung. Und bei Trump muss man ernst nehmen, nicht nur das, was er sagt. Das ist das Problem. Er kann das oder da etwas anderes sagen. Wenn Israel erfolgreich ist, wird er hinter Israel stehen. Wenn es zu einem Debakel führt, dann wird er im Nachhinein sagen, okay, ich habe die Israelis gewarnt.
Die Angriffe sind der militärische Höhepunkt eines jahrzehntelangen Konflikts. Worauf müssen sich die Menschen in Israel einstellen?
Also erstens kurzfristig auf diese Situation in den nächsten Tagen. Also ich bin erst vor 3 Tagen hierher gekommen nach Berlin und ich weiß Bescheid. Die Raketen einmal am Tag fliegen aus Jemen in Richtung Israel und wenn die fliegen, müssen wir alle in die Luftschutzkeller oder Räume. Darauf muss man sich kurzfristig einstellen. Aber das große Problem ist eben, was danach kommt. Also wenn Israel getroffen wird von Raketen, wenn es weitergeht, wenn der Flugverkehr lahmgelegt wird, dann befindet sich Israel in einer neuen Situation. Und da ist die Frage, ist man tatsächlich darauf vorbereitet oder machte man sich nur Illusion, dass man damit leben kann? Wir leben jetzt seit 1,5 Jahren mit einem Krieg. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, gegen Iran für eine längere Zeit Krieg zu führen.
Herr Zimmermann, das eine ist ja die Gewöhnung und das andere ist die Rückendeckung, die Zustimmung. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Israelis das Vorgehen für richtig hält?
Es ist immer so, also wenn ein Krieg beginnt, steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter der Regierung. Das ist eigentlich unanständig, die Regierung nicht zu unterstützen. Und auch die Propaganda oder die Aufklärung, die von Seiten der Regierung kommt, kommt auch bei den Leuten an. Also jetzt hat man sich bedroht gefühlt. Man ist überzeugt, es gab keine andere Alternative. Deswegen müssen wir hinter dem Militär auf jeden Fall, aber hinter der Regierung stehen. Dann entwickelt sich dann in der Bevölkerung auch etwas mehr Skepsis, wenn es länger dauert, wenn man darunter leidet, wenn Leute getötet werden, wenn man auch wirtschaftlich getroffen ist. Und dann beginnt die Skepsis eine Wirkung zu haben. Aber da haben wir noch einen langen Weg bis dorthin.
Sagt der Historiker Moshe Zimmermann in den ARD-Tagesthemen. Und wir haben eine Entwarnung für die A280, A31, Groningen leer. Zwischen dem Grenzübergang Bunde und Wiener ist kein Falschfahrer mehr unterwegs.
Wirtschaft.
Tschechien baut die Atomkraft aus und macht dabei Tempo. Die Regierung in Prag hat einen Vertrag über 2 neue Reaktoren im Süden des Landes unterschrieben. Außerdem sollen in der Nähe zur Grenze nach Sachsen neuartige Mini-Kraftwerke entstehen. Marianne Alweis dazu.
Es war der Aufmacher in allen tschechischen Nachrichtensendungen. Der Vertrag zum Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany ist in trockenen Tüchern. Eigentlich hatte Regierungschef Petr Fiala schon aufgegeben, den Auftrag noch in seiner Amtszeit zu vergeben. Denn der unterlegene Bieter, der französische Konzern EDF, hatte Erfolg mit einer Klage. Nach wochenlanger Verzögerung gab das höchste Verwaltungsgericht vergangene Woche aber grünes Licht. Es handelt sich um das größte Projekt in der jüngeren Geschichte Tschechiens, so der konservative Premierminister Fiala. Das Geschäft im Wert von umgerechnet mehr als 16 Milliarden Euro hat sich das südkoreanische Unternehmen KHNP gesichert. Das Angebot sei in allen wesentlichen Punkten deutlich besser gewesen als das der Franzosen, hieß es zur Begründung. Trotz der verspäteten Vertragsunterzeichnung soll der erste von 2 neuen Reaktorblöcken im Süden Tschechiens 2036 ans Netz gehen. In einer EU-weiten Umfrage sind die Tschechinnen und Tschechen am atomfreundlichsten. Lediglich einige Energieexperten und Umweltschutzorganisationen äußern Zweifel. Im Erzgebirge will Tschechien an bis zu 3 Standorten modulare Mini-AKWs bauen. Daran arbeitet die teilstaatliche ČEZ zusammen mit dem britischen Unternehmen Rolls-Royce. Bis 2050 sollen 10 Anlagen entstehen, unter anderem dort, wo Tschechien bis 2033 Kohlekraftwerke abschaltet. Außerdem am 2. Atomstandort in Temelín, rund 70 Kilometer entfernt von Bayern. Die ČEZ hat für den ersten Standort in Temelín im November das Vorprüfverfahren eingeleitet. Der Block soll 2035 den Betrieb aufnehmen. Für Tuschimice im Erzgebirge wurde die Umweltverträglichkeit im Mai gestartet. Ein erster Block ist für 2040 geplant. Bis zu 6 Blöcke können entstehen. Das Kraftwerk soll nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen, erklärt Petr Třešňák vom Industrieministerium. Tschechien will seinen Anteil an Atomstrom von rund 40% auf 50% steigern. Erneuerbare Energien machen nur rund 15% aus. Pro Kopf verbraucht Tschechien mehr Energie als Deutschland. Die Mini-Atomreaktoren sollen günstiger sein als konventionelle Blöcke, außerdem sicherer. In Bayern und Sachsen sehen das nicht alle so. Beim tschechischen Umweltministerium sind bereits Dutzende Stellungnahmen eingegangen, bestätigt deren Sprecherin Veronika Kreci. Wir haben uns an das Bundesumweltministerium gewandt, sowie an die Umweltministerien in den beiden Bundesländern. Sachsen wird alle weiteren Schritte für Deutschland koordinieren. Zu dem neuen Kernkraftwerk im Erzgebirge kann sich jeder äußern, auch die Öffentlichkeit.
Tschechien macht Dampf bei der Atomkraft. Das waren Informationen von Marianne Alweis um 5.44 Uhr, 16 Minuten vor 6.
Die ARD-Infonacht.
Der 14. Juni 1985 hat etwas grundlegend geändert, denn seit diesem Tag, heute vor 40 Jahren, kennt so ziemlich jeder in Europa Schengen. Das ist eigentlich ein kleines Dorf an der Mosel in Luxemburg. Hier ist aber das gleichnamige Abkommen unterzeichnet worden, das den Wegfall von Grenzkontrollen innerhalb des sogenannten Schengen-Raums festgeschrieben hat. Und gerade rund um Schengen, im sogenannten Dreiländereck zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland, kann man die Auswirkungen dieses Abkommens jeden Tag ganz praktisch erleben, wie Kerstin Gallmeier berichtet.
Wenn das Kind, das neben einem selbst auf der Schulbank sitzt, aus Luxemburg kommt oder im Fußballverein Franzosen und Luxemburger mitspielen, dann war und ist das normal für Marvin Bösen. Er ist nämlich in Perl, einem kleinen Dorf an der Mosel, aufgewachsen und damit im deutschen Teil des Dreiländerecks, zu dem eben auch Luxemburg und Frankreich gehören. Leben über die Grenzen hinweg, ohne strenge Kontrollen, wie es früher war. Das kennt der 23-Jährige nicht anders. Sogar Marvins Lieblingsbadesee ist in Luxemburg.
Und da ist man immer hingefahren, also jetzt auch noch, immer rüber, da an den See, bisschen Sonne genießen, bisschen schwimmen, bisschen Beachvolleyball spielen. Da gibt's dann auch einen Fußballplatz, da hat man immer Fußball zusammengespielt. Das war normal. Es war jetzt nicht so, okay, ich fahre nach Luxemburg, sondern es war, ich fahre halt zu unserem Platz oder zu unserem See.
Von Marvins Heimatort Perl führt eine Brücke direkt nach Schengen auf der anderen Seite der Mosel. Dort ist Michel Gloden Bürgermeister. Er weiß nur zu gut noch, wie es vor dem Schengener Abkommen an den Grenzen zuging.
Ich gehöre noch zu der Generation, die noch Grenzkontrollen kannte. Das heißt, wenn man nach Deutschland fuhr, beziehungsweise nach Frankreich, dann musste man sich einer Kontrolle unterziehen. Und ich habe noch immer in Erinnerung, vor allem wenn man nach Frankreich fuhr, dann hatte man einen heilen Respekt, weil eben die Zollbeamten da standen. Und das kann man sich eigentlich heute nicht mehr vorstellen.
Seit Wochen, wenn nicht Monaten, arbeitet der Schengener Bürgermeister Gloden auf eins hin. Die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum des Abkommens, das in seiner 5000-Seelen-Gemeinde einst besiegelt wurde. Ein Wermutstropfen, die Grenzkontrollen auf der deutschen Seite. Die nerven ihn schon seit Monaten.
Die ganzen Kontrollen bringen wirklich hier in der Region eine miese Stimmung. Menschen, die aus Deutschland nach Luxemburg zum Arbeiten kommen, müssen tagtäglich in Kauf nehmen, dass sie länger unterwegs sein, Tag für Tag. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist eigentlich das Warum.
Denn an die freie Fahrt ohne Passkontrollen, an die haben sich hier in der gemeinsamen Region von Deutschland, Luxemburg und Frankreich alle gewöhnt. Doch in der Pandemie, da war sie plötzlich wieder da, die Grenze. Auch am Übergang von Luxemburg nach Deutschland wurde streng kontrolliert. Für Marvin eine ungewohnte Situation.
Ich wollte nicht in die Kontrolle. Ich meine, es ist ja jetzt nichts, das, was man irgendwie verstecken will, aber es war trotzdem irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl, in so eine Situation zu kommen, dass die einen kontrollieren, obwohl man ja eigentlich das Recht hat, rüberfahren zu dürfen. Deswegen, ja, bin umgedreht, bin heimgefahren.
Die Kontrollen von heute, kein Vergleich dazu. Dennoch, ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Abkommens, hat Deutschland die umstrittenen Kontrollen nochmals verschärft. Doch Michel Gloden, der Bürgermeister von Schengen, ist sich sicher.
Es gibt auf jeden Fall was zu feiern. Wir feiern 40 Jahre, einen runden Geburtstag soll man feiern. Und ich hoffe, dass wir nicht allzu lange Zeit warten müssen, um dann zum wiederholten Male wieder zu feiern, dass endlich die Grenzkontrollen abgeschafft wurden.
Stimmen aus dem Raum Schengen zum 40. Jubiläum des Schengener Abkommens.
Kultur.
Es war ein kleines Jubiläum, das da gestern Abend in Köln gefeiert worden ist, denn der Deutsche Jazzpreis hatte seinen 5. Geburtstag. Er soll die Vielseitigkeit der Jazzszene abbilden und hat das in diesem Jahr getan mit 22 Preisen.
Der Deutsche Jazzpreis 2025 für das Album des Jahres geht an
Peter Gall, Love, Avatar.
Damit hatte er nicht gerechnet. Großer Jubel für den Schlagzeuger Peter Gall. Sein Album Love Avatar ist Album des Jahres. Dabei ist es erst seine zweite Veröffentlichung unter eigenem Namen.
Ich kann das jetzt ja auch gar nicht so wirklich fassen. Also ich freue mich natürlich total darüber und bestätigt mich vielleicht insofern, dass ich irgendwas wohl richtig gemacht habe. Aber ich weiß nicht genau was.
Der prestigeträchtige Deutsche Jazzpreis ist zudem mit 12.000 Euro dotiert. Auch die Nominierten in jeder der 22 Kategorien gehen nicht leer aus. Sie erhalten 4.000 Euro. Eine willkommene Ergänzung für die ausgezeichneten Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker, die in der Regel eher schlecht bezahlt werden. Kölns Bürgermeisterin Brigitta von Bülow betonte deshalb auch die Bedeutung des Deutschen Jazzpreises für die Szene.
Er würdigt herausragende Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement die deutsche Jazzlandschaft prägen. Er rückt den Jazz ins Rampenlicht, gibt ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient, und inspiriert gleichzeitig eine neue Generation von Musikern, Musikerinnen, die auf diese Weise sehen, wie Zukunft im Jazz aussehen kann.
Will it take for the revolution to thrive? Thank you very much.
Natürlich gab es auch Live-Musik bei der Verleihung des Deutschen Jazzpreises mit dem Berliner Jazzkollektiv Sonic Interventions zum Beispiel. Sie wurden als Newcomer des Jahres gefeiert. Ihre politischen Aussagen zum Krieg im Nahen Osten ordneten die beiden Moderatoren Hartnett Tesfay und Götz Bühler später ein und beschworen die Bühne des Jazzpreises als einen Ort der Meinungsvielfalt und betonten die Solidarität mit den zivilen Opfern auf beiden Seiten.
Wir stehen solidarisch auf der Seite aller zivilen Opfer dieses Konflikts, auch der israelischen Geiseln. Das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und darüber hinaus ist schrecklich und bewegt uns sehr.
Die Schlagzeugerin und Bandleaderin Eva Klesse war schon zweimal für den Deutschen Jazzpreis nominiert. Dieses Mal hat sie ihn erhalten als Künstlerin des Jahres. Die Auszeichnung als Festival des Jahres hat das Peng Festival in Essen erhalten. Zu dessen Konzept gehört es, Bandleaderinnen zu präsentieren, so Barbara Barth, eine der Gründerinnen. Ihre Message?
Also seid solidarisch miteinander und lasst die Menschen sein, wie sie sind und genießt das, dass es Unterschiede gibt.
Im nächsten Jahr wird der Deutsche Jazzpreis in Bremen verliehen, bei der internationalen Messe Jazz Ahead.
Und über den Deutschen Jazzpreis berichtete Thomas Mau.
Standpunkte.
In denen geht es um die Operation Rising Lion, Israels Angriffe auf den Iran. Und die Welt fragt sich, hat im Nahen Osten nun der nächste Krieg begonnen? Bei Nathalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk kommen in den ARD-Tagesthemen angesichts der präzisen Angriffe Fragen auf.
Trotz großer Sorge im Land habe ich heute kaum mit jemandem im Iran gesprochen, der sich nicht insgeheim darüber gefreut hat, dass führende Architekten des täglichen Terrors auch gegen die eigene Bevölkerung ausgeschaltet wurden. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu für diesen Angriff zu feiern, wäre jedoch wirklich nicht angebracht. Denn ich bin keine Militärstrategin, aber als Beobachterin stellt sich für mich heute noch mehr als sonst die Frage, wie kann Israel, die, wie es selbst sagt, gefährlichste Macht der Welt, aus 2000 Kilometern Entfernung binnen 24 Stunden durch chirurgische Angriffe fast schachmatt setzen, aber es in 20 Monaten nicht schaffen, eine paramilitärische Organisation wie die Hamas 60 Kilometer entfernt militärisch zu bezwingen? Gab es mit diesen überragenden militärischen und nachrichtendienstlichen Mitteln keine Alternative zu mehr als 50.000 Toten und Gaza als Trümmerfeld?
Die Meinung von Nathalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk. Im Podcast Thema des Tages des Standard aus Wien zeigt sich Erik Frey, leitender Redakteur des Blattes, skeptisch, dass die Angriffe langfristig die Region beruhigen könnten.
Dass der jetzige Schlag Israels gegen den Iran
ein Schritt in Richtung Friede ist, kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn es gelingen würde, das iranische Programm komplett zu neutralisieren, selbst dann würde die Todfeindschaft, die vom Iran ausgeht gegenüber Israel, auch weiter bestehen, möglicherweise weiter angefacht werden. Und ich habe meine Zweifel, dass es wirklich auch diesmal gelingt, den Iran so zu schwächen, dass Israel und Israelis dann wirklich ganz ruhig schlafen können und sagen können, von diesem Land geht keine Gefahr mehr für uns aus.
Meint Erik Frey von der österreichischen Zeitung Der Standard. Der Münchner Merkur verteidigt Israels Vorgehen. Er spricht bereits von einem Krieg, den Israel gegen Iran entfesselt habe, und der sei zuletzt unvermeidlich geworden.
Die Atombombe in den Händen der iranischen Gotteskrieger wäre eine tödliche Bedrohung nicht nur für Israel, sondern ein Albtraum für ganz Europa, dessen Territorium auf kurz oder lang ebenfalls zum Ziel weiterreichender iranischer Raketen hätte werden können. Denn an diesen basteln die Islamisten mit Hilfe ihrer Freunde in Moskau ebenso wie an Nuklearwaffen. In Deutschland, das sich von Iran jahrelang in Verhandlungen über dessen Atomprogramm täuschen ließ, spricht man gern von nie wieder. In Israel handelt man danach.
Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung macht auch US-Präsident Trump für die jüngste Entwicklung im Nahen Osten verantwortlich.
Trump redet ständig davon, dass der Krieg in der Ukraine und der Überfall der Hamas nie geschehen wären, wäre er Präsident gewesen. Heute sitzt er im Weißen Haus und er trägt eine erhebliche Schuld daran, dass das iranische Atomprogramm so aus dem Ruder gelaufen ist. Hätte er in seiner ersten Amtszeit nicht Obamas Atomabkommen gekündigt, dann stünden die iranischen Anlagen vermutlich noch heute unter ausreichender internationaler Kontrolle und das Land hätte nie Material anreichern können, das zum Bau mehrerer Bomben reicht.
Soweit unsere Standpunkte für heute, die Torben Müller zusammengestellt hat.
Der Stichtag.
Mögen Sie Blues? Dann ist Ihnen der Name Rory Gallagher sicher nicht unbekannt. Der irische Gitarrist hat nicht nur in seiner Heimat den Ehrentitel Meister des Blues getragen, ein Titel übrigens, der ihn überlebt hat, denn heute vor 30 Jahren ist er gestorben.
Rory Gallagher wächst in der irischen Stadt Cork auf. Seine ersten Griffe lernt er noch auf einer Plastikgitarre. Zum 9. Geburtstag bekommt er eine richtige geschenkt. 1963, mit gerade mal 15 Jahren, wird er Mitglied der Fontana Showband. Natürlich nur mit einer Stratocaster. I'm trying to save our old man, slow down. In seiner eigenen Band Taste hört alles auf sein Kommando. Manchmal degradiert er seine Musiker zu Statisten und spielt bei Konzerten spontan auch schon mal 3 Solonummern hintereinander. Taste rocken unter anderem im Hamburger Star Club und treten auch im Beat Club von Radio Bremen auf. If the day was any longer, could I change your mind? Gallaghers Karriere hätte durchaus anders verlaufen können. Er hätte Eric Clapton bei Cream ersetzen oder bei den Stones einsteigen können. Aber Rory will das alles nicht. Er will das.
Live im Rockpalast, Rory Gallagher.
Am 23. Juli 1977 eröffnet er in Essen die erste Rockpalastnacht in der ARD. Rory Gallagher hat gut 20 Alben veröffentlicht, aber es gibt noch mehr zu entdecken. Heute kümmern sich sein Bruder und dessen Sohn um den musikalischen Nachlass. Einige unveröffentlichte Schätze haben sie bereits aufgespürt. Darunter auch das Album Notes from San Francisco. Seit 1995 bekommt der Sänger und Gitarrist eine neue Leber, erkrankt aber nach der überstandenen Transplantation an einer Virusinfektion. Heute vor 30 Jahren starb Rory Gallagher. Er wurde nur 47 Jahre alt. Der Blues war sein Lebenselixier.
Das war der Stichtag von Bernd Schlesemann zum 30. Todestag des Gitarristen Rory Gallagher. Und das war auch die ARD-Infonacht an diesem Samstagmorgen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut in den Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Marius Zekri. Die Zeit jetzt. Es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der B168 Beeskow Richtung Elsterwerda. Zwischen Peitz und Cottbus befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Stadtverkehr Berlin Westend Heerstraße zwischen Theodor-Heuss-Platz und Preußenallee sind in beiden Richtungen die Richtungsanzeiger defekt. Am Spandauer Damm sind Höhe Reichsstraße die Ampeln außer Betrieb. Die A100 und A113 sind bis Montag früh 5 Uhr zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben bis in die Morgenstunden ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Das melden Behörden aus beiden Ländern. Der Iran hatte am späten Abend den ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten damals beschlossen, die Grenzkontrollen abzubauen. Aus Schengen René Henken.
Am Vormittag wird unter anderem das Europäische Museum in Schengen wieder eröffnet. Außerdem wird das komplett neu renovierte Schiff, Prinzess Marie-Astrid Europe, auf dem das Schengener Abkommen vor 40 Jahren unterschrieben wurde, eingeweiht. An der Zeremonie nehmen unter anderem der luxemburgische Außenminister Bettel, der Großherzog von Luxemburg Henri und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.
In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Da steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken,